Shut the Door. Ein Weserkurier-Podcast.
Dennis, es ist soweit. Wir sind wieder on air. Unsere zweite Folge von Shut the Door. Was sagt man dazu?
4 Wochen sind wie im Fluge vergangen. Wir haben auch einen bunten Strauß an Themen, die doch quasi unerwartet gekommen sind in den letzten Wochen.
Es gibt extrem viel zu besprechen, würde ich mal sagen. Ja. Erstmal ein herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern zur zweiten Folge von Shut the Door.
Auch von meiner Seite natürlich.
Wir schließen heute den September.
Genau.
Mit dem letzten Samstag im September, wo wir immer erscheinen. Und ja, es gibt wirklich extrem viel zu besprechen. Und eigentlich wollte ich die Folge ja mit 3 anderen Worten einleiten. Soll ich dir mal verraten, was ich im Kopf hatte?
Erzähl.
Ich wollte eigentlich sowas sagen wie Spiel, Satz und Sieg, Shot oder wie sagt man noch auf Französisch? Avantage, Advantage, Shot.
Ja, so oder so ähnlich.
Ich glaube, jetzt weiß auch der Letzte, es geht um Tennis.
Genau.
Komm, klär unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal auf.
Ich hatte ja meine verlorene Wette einzulösen. Und zwar war ich bei den Lienthaler Volksbank Open am Finaltag zugegen. Und mein Wetteinsatz lautete, dass ich bei den Damenfinale den ersten Satz als Balljunge aushelfe. Wobei ich sagen muss, es ist gar nicht so weit gekommen.
Ich bedauere das sehr, aber zum Glück gibt es wenigstens 1-2 schöne Bilder und auch ein ziemlich cooles Video. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir das vielleicht auf unserem Insta-Kanal nochmal irgendwie...
Also lag nicht an mir, möchte ich dazu sagen.
Es lag nicht an ihm.
Also ich wäre für jede Standart bereit
Selbstverständlich
gewesen.
Nicht.
Und ich hatte mir auch schon vorher ausgemalt, wie es denn kommen würde, wenn ich da als Balljunge auflaufen würde.
Und komm, lass mich raten, du hast sicherlich auch tagelang vorher geübt und die Laufwege eines Ballkindes nochmal verinnerlicht und dir YouTube-Tutorials angeguckt.
Genau, habe mir extra nochmal ein Set Tennisbälle geholt, damit ich auch weiß, wie ich mit den Bällen umzugehen habe.
Und so. Sehr gut, sehr gut. Und dann, was ist passiert? Lief es dann ab?
Dann kam ich an.
Ich bin ja leider etwas zu spät gekommen.
Ja, genau.
Von daher, lass uns teilhaben.
Dann kam ich an und sagte, hier bin ich.
So macht er das jeden Morgen in der Redaktion
genau,
übrigens auch.
Hier bin ich. Was soll ich tun? Wo soll ich hin?
Ja.
Und dann wurde ich erstmal der Ballkinderbeauftragten vorgestellt. Und die meinte dann...
Es gibt eine Ballkinderbeauftragte bei der Lilienthaler Volksbank oben.
Gibt es,
ja. Fantastisch.
Und
auch das zeigt, dass es ein besonderes Turnier ist.
Genau. Und die meinte dann, ja, eigentlich habe ich gar keinen Platz mehr für dich frei, aber du kannst mit den Ballkindern zum Damenfinale einlaufen und die Ballübergabe machen. Da dachte ich, okay, das ist ja überschaubar, was ich da zu leisten habe.
Aber das ganze Üben umsonst.
Ja, genau. Wenn es denn so sein soll, dann mache ich das. So, und dann kam es so, dass ich mit den ganzen Ballkindern eingelaufen bin, eine Runde um den Platz gedreht habe. Die Leute sich wahrscheinlich schon gewundert haben, was macht denn der alte Mann zwischen den ganzen Kindern? Und währenddessen hatte aber die Turnierorganisatorin Ann-Christine Tietjen die Zuschauer aufgeklärt, wer ich bin und was ich da mache. Und habe einmal an die Zuschauer gewunken, habe einen Applaus zurückgekriegt. Ja, und das war
auch
dann die Einlaufrunde.
So läuft das hier jeden Morgen ab.
Ja, genau.
Schaut winkt in die Zuschauer und kriegt einmal Applaus
ja,
zurück.
Ja, einmal Applaus. Den Applaus am Morgen, den brauche ich einfach. Und dann, genau, dann war die Runde vorbei, die Einlaufrunde. Und dann habe ich einfach die Bälle übergeben, den Finalistinnen. Und das war's dann. Dann durfte ich mich schon wieder auf meinen Platz begeben, das Spiel beobachten.
Ja, und das war sehr gelungen. Also ich habe das Video ja gesehen und wie gesagt, vielleicht sollten wir es doch nochmal bei Instagram raufstellen.
Nein, ist nicht
ja,
der Rede.
Vielleicht können wir ja, wenn sich ein paar Leute melden, wir gucken einfach mal. Na, jedenfalls fand ich das auch sehr gelungen. Ich fand das doch eine sehr schöne Aktion und wie im Prinzip ja der Rest von diesem großartigen Turnier auch eine sehr gelungene Aktion oder sehr gelungene Geschichte ist. Denn natürlich war das eines der Highlights, dass du da die Ballübergabe gemacht hast und mit eingelaufen bist, aber gab schon noch ein paar andere sportliche Highlights. Willst du da noch ganz kurz erzählen?
Ja, die Finals an sich waren wirklich sehenswert.
Sensationell, oder? Da war ich dann ja auch vor Ort, habe ein paar Fotos gemacht und das ein bisschen auf mich wirken lassen. Und wie jedes Jahr stellt man fest, das ist schon...
Also Siegerin bei den Damen ist ja Vorjahressiegerin.
Na, kriegst du den Namen
unfallfrei ausgesprochen? Vlada
Echibarova.
Die Nummer 60 der deutschen Setzliste. Hat sich gegen die Nummer 77 der deutschen Liste eine gerade erst an diesem Tag 14 Jahre alt gewordene Gegnerin durchgesetzt. Ihr Name fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ja, schlecht vorbereitet. Das werden wir aber gleich nachtragen.
Genau. Und auch unfassbares Niveau. Also man hat wirklich gesehen, welches Potenzial bei der 14-Jährigen steckt oder in ihr steckt. Und letztendlich hat die Erfahrung über die Jugend aber gesiegt, weil die Vlada Exibarova ein Ticken intelligenter gespielt hat und auch Bälle gespielt hat, wo sie mal Pausen einstreuen konnte, um sich zu erholen und nicht immer dieses Power-Tennis mitgenommen
ist. Genau.
Hätte sie das durchgezogen, hätte wahrscheinlich die Jüngere gewonnen.
Ida Wopka. Genau, 14 genau. Jahre gerade geworden.
Muss man sich vielleicht auch mal merken.
Muss man sich vielleicht sogar merken, denn das war schon sehr beeindruckend, mit welcher Power dieses 14-jährige Mädel da zu Werke gegangen ist. Aber zumindest in diesem Jahr hat die erfahrenere Gegnerin immer die richtige Antwort gehabt.
Es war eigentlich eine Doublette wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war eine Julia Victoria Rennert,
meine ich, hieß
sie. Ja, genau. Ja. Ähnlich, nur geringfügig älter, aber ähnlich veranlagt und auch mit diesem Power-Tennis versehen.
Ja, und das Herrenfinale war eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Jochen Bertsch, die Deutsche, oder die Nummer 23 in Deutschland ist er, glaube ich, ne?
Ja.
Also genau. Wirklich viel mehr darüber geht nicht. Gegen den jungen Richard Antoni.
Ja, der übrigens gesagt hat, Jochen hat mich zerstört nach dem Finale. Ist vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber tatsächlich hat der Sieger insgesamt nur 14 Spiele abgegeben, inklusive Finale.
4 im Finale, 6-2, 6-2.
Genau. Und das war schon eine beeindruckende Vorstellung.
Das war eine Machtdemonstration, genau. Ja. Und am Ende muss man sagen, 5 fantastische Tage. Es ging ja am Mittwoch schon los mit der Qualifikation und dann bis zum Sonntag. Das Wetter spielte mit. Es war ein wunderbares Spätsommerwochenende. Es war ein Hochsommerwochenende. Es war ja richtig heiß an den Tagen.
Ja, nicht ganz so heiß wie das Jahr davor, aber es war heiß genug.
Und ich glaube,
es mussten nur 4 Spiele in die Halle verlegt werden, weil es den einen Mittwoch dann doch schon
Gewitter und Regen, genau.
Ja, das war
genau.
Diese eine verregnete.
Ja, aber ich glaube, ansonsten waren auch die Veranstalterinnen und Veranstalter sehr, sehr zufrieden. Und ich fürchte fast, du musst nicht mal irgendwie eine neue Wette irgendwie aussprechen, damit die Lilienthaler Volksbank Open auch im nächsten Jahr stattfinden werden. Ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein, dass dieses Turnier auch nächstes Jahr über die Bühne geht, oder?
Also dem Vernehmen nach tut es der 12. Auflage. Kein Abbruch.
Gut, wir halten fest, Herr Schott hat mit seiner wohltätigen Aktion die Veranstaltung gerettet. Und jetzt müssen die Veranstalter wieder alleine klarkommen. Und das.
Ich glaube, das werden sie aber auch.
Das werden sie, ich glaube auch. Mhm. Und wenn, dann wissen sie ja, wo sie sich melden können. Wenn da nochmal irgendwo Not am Mann ist, springt Herr Schott, glaube ich, immer gerne ein.
Genau.
Sehr schön. Wollen wir damit einen Haken an die Lilienthaler Volksbank oben machen?
Ja, weil wir müssen auf das Thema zu sprechen kommen.
Wir müssen auf das Thema. Das richtig, richtig. Das ist so. Und alle, die hier so ein bisschen die Sportszene und vor allen Dingen die Fußballszene verfolgen im Landkreis Osterholz, die wissen, dass wir ein ganz großes und auch unerwartetes Thema hatten. Nämlich?
Der SV Bonn-Reihe hat seinen Trainer nach 6 Spielen
Vor die Tür gesetzt.
Man hat sich voneinander getrennt.
Ja, das ist so.
Und das kam schon ziemlich überraschend.
Es kam sehr überraschend. SV Hollywood, hast du gesagt, ne? Oder?
Nee, der Name stammt noch von der letzten Weihnachtsfeier. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja. Richtig, ja, aber da geht der Teufel, da ist der Teufel los, ne? Oder wie heißt es noch im Teufelsmoor?
Genau, also der Club aus dem Teufelsmoor hat seinem Namen alle Ehre gemacht.
Wieder alle Ehre gemacht. Und das kam sehr überraschend. Und ja, wie geht man da ran an das Thema?
Wie hast du es denn aufgenommen,
als du davon gehört hast? Mich hat es sehr überrascht. Ich habe tatsächlich, ist das ja so, das kann man ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich ja gerne mal irgendwelche Nachrichten zugeschickt kriege mit, hast du schon gehört und da ist der weg und der geht jetzt dahin. Und genauso war es dann auch an dem Abend. Wo ich dann eine Nachricht bekommen hatte, Markus Werle nicht mehr Trainer in Bonn-Reihe? Fragezeichen, Ausrufezeichen, so. Und erstmal habe ich dann wirklich gedacht, das kann nicht sein. Und dann habe ich nachgefragt, ob es verlässliche Quelle ist. eine verlässliche Quelle. Und ja, eigentlich schon, hieß es dann. Und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Und dann bestätigte sich das relativ schnell. Also wir haben dann Markus auch direkt angerufen.
Und wir haben dann auch ziemlich schnell erfahren, dass es eine gewisse Eigendynamik genommen hat, die ganze Geschichte. Und dann irgendwie gar nicht mehr zu kitten war. Weil es sollen sich einige Spieler gegen Markus Werle ausgesprochen haben. Und ja, daraus hat sich dann die Trennung ergeben, weil im weiteren Verlauf nicht mehr das Vertrauen gegenseitig da war. Oder wie?
Ja, es ist wirklich eine merkwürdige Entwicklung und Konstellation gewesen. Und wenn man dann den Aussagen Glauben schenken darf, und das tun wir ja auch mal, dann gab es am Ende offenbar, es war immer die Rede von 5 bis 7 Spieler, die dann quasi ihre Zweifel hatten, ob das dann so in dieser Konstellation mit Markus Werle weitergeht und in einem guten Sinne weitergeht. So, und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es wohl 2 Spieler gab, die Markus Werle, also der Trainer, dann gerne aus dem Kader entfernt hätte. Das wollte der Verein nicht mitgehen. In Sorge darüber, dass dann eben in einer Sogwelle dann eben noch mehrere Spieler hinschmeißen von diesen 5 bis 7. Und Markus Werle war aber offenbar auch da nicht mehr bereit weiterzumachen, wenn diese beiden Spieler im Kader bleiben. Und dann kam eins zum anderen.
Genau, ziemlich überraschend. Es war gerade der Beginn einer kleinen Negativserie.
Sie haben zweimal verloren, Dennis.
Zweimal verloren.
Wenn wir da jetzt auch schon von Negativserien reden, also das finde ich auch so ein bisschen so, dass was da wieder, finde ich, rauskommt in dieser Geschichte. Das ist einfach, es ist irgendwie nicht mehr hip, schlechte Zeiten gemeinsam zu durchstehen. Und ich hatte das auch in einem Kommentar dann noch geschrieben. Geduld, wo ist die Geduld von allen Seiten? Denn Markus Werle hat die Mannschaft Anfang Juli mit Vorbereitungsstart übernommen. Vielleicht Ende Juni die ersten Einheiten geleitet. Das heißt, er kennt diese Mannschaft, er kennt den Verein. Man kennt sich gegenseitig seit 8 Wochen, 10 Wochen. Und dann im Prinzip alles in Frage zu stellen,
weiß ich auch nicht. Also letztendlich hatte diese Geschichte nur Verlierer. Markus Werle, der Verein und auch die Mannschaft ein Stück weit. Nur die 2 Spieler dürften sich dann glücklich schätzen, dass sie ihren nicht so gemochten Trainer dann losgeworden sind. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, dass man 2 Spielern so viel Raum gibt, um deren Meinung loszutreten, ist dann halt auch ein bisschen grenzwertig und fragwürdig,
absolut,
oder?
Absolut. Die Frage ist ja jetzt auch, was macht ein Nachfolger? Wie geht ein potenzieller Nachfolger daran? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich wäre jetzt der Nachfolger, dann würde ich aber im Hinterkopf haben, oh, und sobald 3 Spieler unzufrieden sind, fangen die an, sich 3, 4 andere Unterstützer zu holen. Und in 8 Wochen war es das dann wieder. Also ich glaube schon, dass das auch eine Außenwirkung hat, Signalwirkung, die nicht gut ist.
Und was macht der Verein, wenn wieder 1, 2 Spieler sagen, den Trainer mögen wir auch nicht, der soll auch bitte weg?
Richtig.
Da müsste man ja eigentlich konsequent sein und sagen, okay, wenn es so wie bei Markus Werle gelaufen ist, dann müssen wir jetzt auch handeln und den neuen Trainer auch vor die Tür stellen.
Ja, schwierig, wirklich schwierig. Und am Ende eben auch diese, du hast es eben schon gesagt, diese merkwürdige Konstellation, dass alle Seiten es bedauerten. Ich habe am Sonntag nach dem Spiel der Bornreier gegen Opphusen noch mit Hendrik Lütjen gesprochen, der ja Kapitän und jetzt auch Interimsspielertrainer ist, macht das zusammen mit Philipp Bär. Und dann hatten wir auch noch mal kurz drüber gesprochen und er wiederholte noch mal, er war ja sowieso nicht dafür und er hätte ja am liebsten auch mit Markus weitergearbeitet. Und diese Stimmen hat man jetzt oft gehört, dass alle Seiten es bedauern. Marco Taube als erster Vorsitzender und Markus Werle selber auch sagte, er war da unheimlich gerne. Es hat ihm riesigen Spaß gemacht, im Teufelsmoor zu trainieren, Trainer zu sein.
Ist ja auch ein besonderer Verein.
Ist ein besonderer Verein, ist eine tolle Liga. Mhm. Markus hat auch diesen Unterschied zu Bremen ja jetzt das erste Mal gespürt und selbst kennengelernt. War ja jahrelang in Bremen Trainer und ist jetzt das erste Mal in Niedersachsen aktiv gewesen. Hat das, glaube ich, sehr schnell, sehr lieben gelernt. Also alle waren irgendwie unzufrieden und hätten das gerne verhindert. Und trotzdem ist es so gekommen.
Ja, das ist wirklich schade. Und vor allem Jetzt sind Hendrik Lütjen und Philipp Behr ins kalte Wasser geschmissen worden. Als Routiniers der Mannschaft war es naheliegend, sie zum Interimsspielertrainer zu machen. Das ist eine Rolle, die sie eigentlich gar nicht wollten und eigentlich auch schnell wieder loswerden wollen.
Und da können wir ja ganz
stellt sich nur die Frage, wie lange sie es noch machen müssen, diesen Job. Ne?
Das ist so. Und da können wir aber ja jetzt ganz brandaktuell, das können wir ja ruhig mal sagen, wir nehmen die Folge jetzt am Dienstag auf. Und morgen Abend, am Mittwoch, gibt es offenbar, haben wir jetzt ganz frisch erfahren, ein Gespräch mit einem Kandidaten, / Wunschkandidaten oder sehr, sehr begehrten Kandidaten. Und erstmal jetzt übernehmen quasi Simon Köstner und Marius Lennartz.
Genau.
Die übernehmen jetzt auf jeden Fall erstmal so lange, bis dann ein neuer Trainer da ist, damit eben auch Hendrik Lütjen und Philipp Behr aus dieser Rolle rauskommen und sich wieder ganz auf ihre Spielerrolle konzentrieren können. So, und dann warten wir mal ab, wer denn da jetzt präsentiert wird. Namen sind ja schon einige durch die Gerüchteküche gewabert. Heute ganz frisch, wir können es ja mal eben ruhig sagen, wir können den Namen ja mal erwähnen, Matthias Ruländer.
Hau ihn raus.
Genau. Ich hau ihn raus. Matthias Ruländer, früher schon Bonn-Reihe-Trainer, VSK-Trainer.
Werder-Profi,
bekannt, Ex-Werder-Profi. Früherer Werder-Profi, genau. Und hier im Landkreis natürlich bekannt wie ein bunter Hund. Ist wohl da irgendwie auch mit drinne. Tjaak Seidenberg war da wohl mit drinne, der frühere Hagen-Trainer. Dennis Ley, der zuletzt beim OSC Bremerhaven war. Da gibt's schon ein paar spannende Namen. Und wir sind genauso gespannt wie ihr, wer es jetzt am Ende sein wird. Vielleicht wissen wir ein paar Tagen schon mehr.
Genau. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, so oder so. Auch wenn der neue Trainer da ist, werden sie den Turnaround schaffen, weil im Moment ist es sowohl ergebnistechnisch als auch spieltechnisch nicht ganz so rund alles.
Es ist auch noch nicht greifbar. Und da finde ich, wir sind am siebten Spieltag. Wie viel haben wir jetzt? Ich weiß es nicht exakt. Ja, 7 Spieltage, glaube ich. Ja. Und sie stehen auf Platz 8, 9. So, jetzt gucken wir einmal direkt nach. Das ist einfach Platz 9. Sind die Bonn-Reihe am heutigen Tag. 8 Spiele, 3 Siege, 4 Niederlagen, 10 Punkte. Ist das so schlecht für einen Oberliga-Absteiger, dass man da gleich irgendwelche...
Es ist vielleicht nicht so schlecht, aber es ist halt auch nicht so gut, wie sie dachten.
Aber mit Blick auf den Kader, hatten wir in der letzten
Ausgabe auch schon mal geredet. Gucken, wo kommt der SV Bonn-Reihe her? Er kommt aus der Oberliga. So, er ist Oberliga-Absteiger. Und dann weiter immer noch mit Blick Richtung Tabellenkeller zu arbeiten, selbst in der Landesliga, das ist dann halt auch so ein starker Abfall sozusagen.
Und Markus Werle ist ja selber hier mit dem Ziel auch angetreten, sich nach oben orientieren zu wollen.
Oben mitspielen
Oben mitspielen.
Saisonziel, genau.
Klar, unter der Prämisse ist das natürlich enttäuschend, aber es ist eben auch kein Weltuntergang. Und ich bleib dabei, man muss einfach auch mal gerade in so einer Phase, wenn man in einer neuen Konstellation arbeitet und sich erstmal kennenlernen muss, dann muss man auch mal das aushalten, dass man vielleicht mal 2 Monate Misserfolg hat. Und ich persönlich finde, wenn man dann kurz vor Weihnachten mit Abschluss der Herbstserie sich zusammensetzt und sagt, so passt es nicht, dann hat man ein viel fundierteres Bild und kann dann auch wirklich eine seriöse Entscheidung treffen. Und so bleibe ich dabei. Das war in meinen Augen ein Schnellschuss.
Ja, es wird ja auch mal gesagt, dass man auch bedenken muss, dass die Mannschaft einen Umbruch vollzogen hat im Sommer. Eben. Das ist ganz sicher so. Trotzdem hat man ja nicht umsonst das Ziel oben mitspielen ausgegeben, weil man dachte, dass der Kader es auch hergibt. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt der Kader das auch wirklich her, oben mitzuspielen? Und da kann man ja auch ein paar Bedenken äußern. Sind die Spieler wirklich so gut,
absolut,
wie sie vielleicht selber denken?
Dann war vielleicht die Zielsetzung zu hoch gegriffen, aber dann muss man trotzdem mal abwarten und ein halbes Jahr zu sehen, okay, müssen wir unser Ziel revidieren? Und sagen, okay, wir müssen jetzt dieses Jahr uns erstmal sammeln und finden und was Neues entwickeln. Denn da sind ja ein paar spannende junge Spieler dabei, wo man nur hoffen kann, dass die jetzt auch alle bei der Stange bleiben. Weil Markus Werle natürlich viele von denen überhaupt erst ins Teufelsmoor gelotst hat.
Ja.
Also das wird schon, glaube ich, wichtig sein, welcher Trainer da jetzt dann wirklich kommt. Und ist es ein Trainer, der erstmal nur interimsweise bis Weihnachten, oder ist es einer, der da jetzt auch langfristig einen Plan verfolgt und eine Idee hat, eine Vision hat, denn ich finde schon, ein Verein wie Bonn-Reihe sollte immer die Ambition haben, in der Landesliga oben mitzuspielen.
Und sollte der SV Bonn 3 auch einen Trainer mit Perspektive holen oder jetzt Notnagel? Was denkst du? Ist es egal, mit welcher Ambition der Neue daherkommt? Oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde das elementar wichtig, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie nur den Status quo zu verwalten, sondern irgendwas zu entwickeln und was aufzubauen. Denn dieser Verein hat einfach das riesige Standortproblem und kriegt das seit Jahren ja auch nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Da kann man mal eine eigene Folge fast mitfüllen. Jugendarbeit im Teufelsmoor und in Bonn-Reihe. So, aber da gibt es viele, viele Themen, die man anpacken könnte, anpacken müsste. Und ich glaube schon, dass dieser Verein auf Sicht irgendwann Probleme bekommt, weil machen wir uns nichts vor, das ist für uns hier ein Kultverein und natürlich ist das für viele was Besonderes, aber eben für einen 18-jährigen Bremer nicht mehr in dieser Form, wie das vor 20 Jahren vielleicht der Fall war. So, das ist halt ein Verein ganz weit draußen, ganz weit weg, da fahre ich ewig lange hin. Da muss man vielleicht mal dann anfangen, ein Konzept zu entwickeln, was
den Verein... Warum muss es denn der 18-jährige Bremer sein, der in Bonn-Reihe spielen soll? Das ist ja auch die Frage.
Genau, ne? Da sind wir dann genau bei dieser Thematik. Gibt der Landkreis genug Spielermaterial her, junges Spielermaterial, das die Ziele in Bonn-Reihe im Leben hält? Also reicht das, sich hier 18-, 19-jährige Jungs aus der A-Jugend zu holen, die vielleicht irgendwo A-Jugend-Bezirksliga gespielt haben? In Hambergen, Ritterhude, was weiß ich wo, VSK? Oder reicht es eben nicht? Das heißt, ich glaube, du brauchst immer diese Spieler, die hat es auch immer gegeben, die eben aus Bremen kommen. Und das wird, glaube ich, schwieriger. Und da ist der Trainer eine ganz, ganz wichtige Person, die dann eben da das entscheidende Argument sein kann.
Ich glaube aber trotzdem, so eine leichte Grundtendenz pro Niedersachsen zu erkennen bei den Bremer Spielern, weil es sind ja jetzt nicht nur in Bonn-Reihe einige Bremer gelandet, sondern auch in Worpswede, unter anderem Abdullah Bastas. Man muss dazu sagen, der Abdullah Bastas, der jahrelang bei der SAV gekickt hat.
Früherer Bremer Fußballer des Jahres, meine ich, ne? War er das nicht auch mal?
Das ist gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber bestimmt, also ich würde es ihm zutrauen, sagen wir mal so.
Ja.
Und wirklich ein feiner Kicker ist. Jürgen Damsch, ein langjähriger Bremer Trainer, der gesagt hat, ach, in Bremen hast du zwar die kurzen Wege und hast vielleicht mehr Kunstrasenplätze, aber in Niedersachsen hast du mehr Zuschauer und auch ein bisschen mehr Fußballfeeling. Und das ist natürlich auch reizvoll für die ganzen Bremer Fußballspieler. Genau. Und vielleicht kann ja Bonn-Reihe davon auch in gewisser Weise künftig profitieren, wie es jetzt gerade schon Worpswede tut.
Ja,
wobei man sagen muss, bei Worpswede, ich glaube, da gibt es auch noch ein Lockmittel. Wenn man Daumen und Zeigefinger aneinander reibt, dann weiß man, was.
Es gibt schöne Museen. Es gibt schöne Museen in Worpswede, sehr gute Restaurants und Cafés. Also ich vermute, das reicht bei den meisten Bremer Fußballern, diese Argumente, und dann ist der Rest ein Selbstläufer.
Worpswede ist so schön, dass
verbrenn dir nicht die Finger, wenn du gerade davon redest, hier Bewegung mit Finger, Zeigefinger und Daumen. Verbrenn dir nicht die Finger bei solchen Formulierungen. Damit machst du dir nicht nur Freunde. Lass uns, wollen wir das Thema Bonn-Reihe mal damit so stehen lassen und nochmal ganz kurz, weil du es gerade schon gesagt hast, Worpswede ist ein gutes Stichwort. Einmal kurz eine Liga tiefer gehen, in die Bezirksliga schauen.
Genau.
Wo übrigens bei dem Spitzenreiter VSK Ostholz-Scharmbeck auch ein langjähriger Bremer Spieler spielt, Dilge Speirak. Oder langjähriger, war gar nicht, ich glaube, er hat 3 Jahre jetzt in Bremen gespielt und ist jetzt beim VSK auch gelandet und genießt, glaube ich, die Bezirksliga Lüneburg auch in vollen Zügen.
Das läuft ja jetzt auch gerade. Das
läuft sehr gut beim VSK, genau.
Ja.
Da freuen wir uns sehr drüber, denn wir haben nicht so viele Mannschaften, wo es so gut läuft beim VSK.
Genau, wir haben in der Bezirksliga nicht so viel zu lachen, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, VSK ist die große Ausnahme auf Platz 1, ungeschlagen noch.
Nach 8 Spielen.
Nach 8 Spielen,
ein Unentschieden.
Genau.
Das ist wirklich sehr, sehr gut.
Genau. Worpswede steht so zwischen Gut und Böse
Platz 5,
genau.
Ja, alles in Ordnung.
Und dann geht's aber los.
Dann muss man sehr weit nach unten scrollen, um die nächsten Osterholzer Vereine zu finden.
Und da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und im Vergleich zu vor 4 Wochen hat sich ja gar nicht so viel verändert. Es hat sich eigentlich noch verschlimmert.
Es hat sich zugespitzt.
Jetzt ist auch noch Ritterhude mittendrin. der Mannschaft, von der du gesagt hast, dass sie da unten noch rauskommt.
Ja, sie waren vor 4 Wochen ja schon mittendrin und ich habe gedacht, sie kommen da raus und jetzt sind sie
noch mehr,
also haben überhaupt nicht den Anschluss geschafft oder den Absprung ins gesicherte Mittelfeld. Warten immer noch auf ihren ersten Saisonsieg nach 8 Spielen. Übrigens genauso wie Pennigbüttel und Hambergen. 4 sieglose Mannschaften in der Bezirksliga, 3 kommen aus dem Landkreis Osterholz.
Und wenn man jetzt noch Bassen mitnimmt.
Ja, dir ist was aufgefallen. Ja, erzähl mal.
Wo ja. Gerd Butgerei Trainer ist, ein Ur-Osterholzer.
Früherer Trainer aus Worpswede und genau. Lilienthal-Falkenberg.
Genau, genau.
Und der ist mit seinem TSV Bassen auf dem letzten Platz.
Also Tabellenkeller fest in Osterholzer Hand, kann man so sagen. Fest in Osterholzer Hand. Und ja, wo führt das hin?
Es gibt gerade nicht so wirklich viel Hoffnung mit Blick auf Pennigbüttel und Hambergen, dass sich das da ändert. Mit Blick auf Ritterhude bleibe ich irgendwie dabei. Ich glaube immer noch, die müssten da irgendwie zeitnah rauskommen. Aber wir kennen das alle, wenn man erstmal jetzt mit drinne steckt und in diesen Strudel reingerät. Tja.
Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Das ist genauso.
Ein Phrasenschwein haben wir noch gar nicht, ne? Ein Phrasenschwein haben wir noch gar nicht. Irgendwas müssen wir uns, glaube ich, vielleicht für solche Momente hier noch anschaffen. Ja, aber glaubst du denn, dass wir da vielleicht irgendwann zeitnah den nächsten Trainerrücktritt bei einer dieser 3 Mannschaften diskutieren können?
Auszuschließen ist das nicht. Ich meine, jetzt am Wochenende ist ja das Kellerderby schlechthin zwischen Ritterhude und Hambergen. Und ich sag mal so, wenn die TuS Ritterhude das auch verliert, dann brennt da wirklich die Luft. So, und dann ist auch der nächste Trainer nicht mehr ganz sicher, wenn man das jetzt so ins Blaue hinein sagen kann.
Wir können das ja mal abwarten und auf den nächsten Monat verschieben und gucken dann nochmal genauer auf die Bezirksliga, ob wir recht gehabt haben, ob da was passiert ist. Das ist doch gut. Lass uns mal noch 4 Wochen warten und dann, glaube ich, wird man da eine klare Tendenz erkennen können oder vielleicht auch schon Fakten haben.
Ich merke schon, du willst dich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Richtig.
Ja, sehr gut.
Absolut richtig. Gut. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz einen Schwenk machen, bevor wir gleich die halbe Stunde schon voll haben. Floorball. Dennis, du warst beim Floorball.
Ich war beim Floorball.
Zweitliga Floorball. Erzähl mal.
Ist bei uns ja ganz groß, Floorball. Wir haben die Lilienthaler Wölfe. Die jetzt eine gewisse Durchstrecke durchmachen seit 2 Jahren, weil sie als festes Mitglied der ersten Bundesliga immer gut mit dabei waren.
Dreifacher deutscher Vizemeister. Das muss man ja für alle, die sich mit dieser Sportart, und das werden ja leider die meisten sein, die sich eher weniger mit dieser Sportart beschäftigen. Das ist eine sehr traditionell gewachsene Geschichte, auch gesund gewachsene Geschichte, mit dem Höhepunkt, dass die Lilienthaler Wölfe 3-mal in Folge deutscher Vizemeister geworden sind. 1-mal deutscher Pokalsieger geworden sind tatsächlich. Und jetzt aber seit 3 Jahren in der zweiten Liga verharren.
Ja, also im ersten Jahr wollten sie ja direkt wieder aufsteigen. Jetzt haben sie selber gemerkt, dass das nicht so ganz einfach ist und wollen behutsam eine Mannschaft aufbauen, die dann auch wirklich wieder um den Aufstieg spielen kann. Traditionell ist der TV Lilienthal, also die Lilienthaler Wölfe, ja immer oben mit dabei, auch in der zweiten Liga. Aber wenn es dann in die Playoffs geht, dann trennt sich doch meistens die Spreu vom Weizen und irgendwo ist dann auch für die Lilienthaler da Endstation.
Ich finde das sehr beeindruckend, wie das diese verhältnismäßig kleine Sparte einer Randsportart schafft, sich seit vielen Jahren da so zu entwickeln. Und das ist wirklich eine Entwicklung, wenn ich gucke, was die für Jugendmannschaften haben, wie viele, was die für Jugendarbeit leisten, wie die das geschafft haben, in Lilienthal in die Schulen zu gehen und das dort auch in den Sport-AGs zu verbreiten. Und wir haben keine Nachwuchsprobleme. Und welche Sportart kann das schon von sich behaupten? Ja. Aber jetzt nochmal eben kurz zurück zum Derby, denn es ist ja quasi das Zweitliga-Derby, genau. Sehr traditionell. Und da ist immer eine ganze Menge los, ne?
Also ich war ja beim Derby zwischen Eichelhorn und Lilienthal. Und 130 Zuschauer waren da. Das ist für Floorball-Verhältnisse schon sehr viel.
Das ist für Fußballverhältnisse, für genau. Fast jedes Kreisliga-Fußballspiel ja. Ist das sehr, sehr viel.
Genau, und die Halle war voll. Und es herrscht ja immer eine gute Stimmung vor Ort. Mit Hallensprecher, mit Musikeinspielungen, mit Vorstellungen der Mannschaften. Da das machen die Mannschaften selber ja auch nochmal ordentlich viel Lärm, indem sie mit den Schlägern gegen die Bande hauen. Und nach dem Spiel gibt es auch nochmal ein Statement von, von den Kapitänen ein kleines Fazit.
Was direkt übers Hallenmikro, ne? Das wird dann für alle Zuschauer.
Und genau. Es ist wirklich Stimmung genau. Da. Es wird, die Pausen werden mit kurzen Musikeinblendungen überspielt.
Also es ist sehr, sehr professionell und kurzweilig und macht wirklich Spaß, dazu zu gucken. Und in dem Spiel ist es ja auch wirklich so, es geht reell zur Sache. Ich glaube, es gab jetzt auch wieder einige 2-Minuten-Strafen. Ne? Und die sind nicht zimperlich, die Jungs.
Nein, wobei man sagen muss, Flobber ist an sich eine faire Sportart.
Sehr faire Sportart.
Sehr faire. Ja. Also es ist ja eine Mischung aus Eishockey und Hockey. Und so rabiat, wie es im Eishockey zugeht, so geht es im Floorball nicht zu. Allerdings ist es an dem Tag, wo ich da war, beim Derby in Horn, auch so gewesen, dass zeitweise 2 Zeitstrafen auf einmal ausgesprochen wurden und ein Gegner dann in doppelter Unterzahl agieren muss. Das sieht dann immer lustig aus, wenn 3 gegen 5
gespielt wird.
Und es eigentlich nur darum geht, das eigene Tor irgendwie zu behüten.
Ja.
Und es ist eine voll schnelle Sportart, es geht nur rauf und runter.
Ja.
Eine gewisse Taktik habe ich da immer noch nicht so richtig erkannt, aber es soll sie geben. aber wahrscheinlich ist die Taktik einfach nur volle Pulle drauf.
Die Taktik ergänzt du bei vielen Fußball-Kreisligisten ehrlich gesagt auch nicht.
Danke. Das macht es spannend.
Ja,
also es geht wirklich rauf und runter. Es wird immer in 2 reingespielt, teilweise sogar in 3 rein, weil man nicht die ganze Zeit volle Pulle geben kann.
Genau, es wird in Blöcken gewechselt.
Genau. Es wird in Blöcken
5 gewechselt. 5 runter, 5 rauf. Und die Jungs sind wirklich fit. Das macht einfach wirklich Spaß. Können wir nur empfehlen, das sich ruhig mal anzugucken. Es ist eine ganz tolle Abwechslung, wirklich toller Sport. Das sind topfitte Sportler. Da wird auch nicht lamentiert. Das finde ich immer sehr angenehm, dass dann auch bei Schiedsrichterentscheidungen, wie zum Beispiel 2-Minuten-Strafen, da gibt's keine Rudelbildung. Da gibt's keine, die da irgendwie gegen angehen, lautstark sich beschweren. Auch das eine sehr erfrischende Abwechslung zu unserem König Fußball.
Genau. Ja. Auf jeden Fall. So, das war
Was nehmen wir uns für den Oktober vor? Vielleicht können wir das ja immer mal machen. Du warst jetzt beim Floorball. Ich werde nächsten Monat, glaube ich, einmal zum Handball gehen.
Oh, die HSG
Ligra in der Verbandsliga, die mit 3 Siegen gestartet ist. Ein absoluter Traumstart.
3 Siege in 3 Spielen.
Da werde ich mir auf jeden Fall mal was rausgucken. Da ist auch immer gut was los. Und dann können wir nächsten Monat, Ende Oktober, ja gerne mal darüber reden, was ich so beim Handball erlebt habe.
Gerne.
Und ansonsten stehen die Ferien an. Ich habe übrigens meinen Urlaub extra so gelegt, dass wir diese Folge aufnehmen können, Herr Kollege.
Oh,
so, jetzt möchte ich aber auch mal ein Lob hören.
Ja, sehr schön. Brav.
Ja, mein Kollege hat sich beschwert. Da sind wir natürlich sofort drauf eingegangen und
sehr haben
die Urlaubsplanung so gelegt.
Sehr gut.
Was steht sonst so an?
Ja, was steht sonst noch an? Wir sind gespannt, wer Trainer in Bonn-Reihe wird.
Das ist das thronende, schwebende Thema,
genau.
Glaube ich, was hier die meisten interessiert.
Dann sind wir auch gespannt, oder ich bin gespannt, wie sich das im Tabellenkeller der Bezirksliga entwickelt. Vielleicht wissen wir da in 4 Wochen auch schon mehr. Hagen könnte da auch aus dem, der FC Hagen und Lede aus dem Tabellenkeller sich vielleicht auch mehr befreit haben.
Die haben wir diesmal gar nicht besprochen,
Die hängen ja auch unten drin.
Das ist ja das Schöne, die Themen rennen uns nicht weg. Und auch nächsten Monat werden wir sicherlich wieder ganz viele spannende Themen haben, die dann in den 4 Wochen davor zustande gekommen sind. In dem Sinne würde ich sagen, Dennis, hat mir riesig Spaß gemacht.
Mir auch.
Wir schließen die Tür. Der September ist hiermit aufgearbeitet und abgeschlossen. Habt einen guten Monat, viel Spaß beim Freimarkt, viel Spaß in den Ferien, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Und wir freuen uns darauf, in 4 Wochen wieder mit euch über den Osterholzer Amateursport zu reden.
Genau.
Macht's
gut. Bis dahin.
Ciao, ciao.